Audio Now.
Hallo, ich bin Yvonne Adamek, Redakteurin bei der Zeitschrift Hügge. Hügge, das ist ein Magazin über das Glück, das Leben mit anderen zu teilen. In Hügge geht es um Freude, Kochen, Wohnen und Natur. Wenn du Hügge liest, erlebst du, wie viel positive Energie wir zusammen entwickeln können. Du bekommst Inspiration, wie du mit deiner Familie, Freunden und in der Gesellschaft etwas Gutes bewegen kannst. Und du erlebst, wie glücklich das alles macht. In Hügge stecken aber auch viele ganz praktische Ideen zum Nachmachen. Bastelanleitungen zum Beispiel oder Rezepte, schöne Deko für zu Hause und auch Gartentipps. Besonders am Herzen liegt uns aber auch die Natur. Deshalb findest du in Hügge zusätzlich viele kluge Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit und wie wir in der Natur Energie tanken können. In jeder Ausgabe lassen wir uns außerdem immer etwas ganz Besonderes für dich einfallen. Ein Büchlein mit Rezepten oder Nachhaltigkeitstipps für zu Hause zum Beispiel oder einfach eine schöne Illustration zum Herausnehmen und Aufhängen. Hügge lesen macht einfach glücklich. Du als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts kannst dir jetzt exklusiv 3 Probehefte für den Preis von 2 bestellen. Also für 11 statt 16,50 Euro. Geh einfach auf die Webseite www.hügge-magazin.de/idee und bestelle deine Hügge-Hefte am besten gleich noch heute. Ich wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich auch beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Ideen für eine bessere Welt. Mein Name ist Yvonne Adamek und heute geht es bei uns um saubere Flüsse. Millionen Tonnen von Plastik gelangen jährlich in die Weltmeere. Dort zersetzt es sich zu Mikroplastik und das Mikroplastik wird dann von den Fischen und anderen Meerestieren aufgenommen und landet irgendwann auch auf unseren Tellern bzw. in uns. Studien zufolge essen wir bis zu 2000 kleine Plastikteilchen pro Woche. Das entspricht in etwa einer Kreditkarte. Schätzungsweise 80% dieses Plastikmülls gelangt über die Flüsse in unsere Meere. Das Clean River Project hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fokus der Gesellschaft auf diese Problematik zu lenken und selbst mit anzupacken. Wie das genau funktioniert, erklärt mir heute Stefan Heuch, Gründer des Clean River Projects. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Yvonne, grüß dich.
Wir haben ja jetzt gerade in meinem Intro schon gehört, wie wahnsinnig viel Plastikmüll eigentlich jedes Jahr in die Weltmeere gelangt. Was denkst du bei solchen Zahlen?
Tja, mir tut es in der Seele weh. Tatsächlich trifft es mein Herz und teilweise bin ich auch sprachlos, weil es halt nicht sichtbar in deutschen Flüssen ist. Wenn wir am Ufer stehen und schauen in die Natur, dann ist es wunderschön. Man sieht so vereinzelt, dort hängt was oder da hinten liegt irgendwo was. Aber es ist nicht so, wie man das mittlerweile gesehen hat in Asien, dass es halt flächendeckende Teppiche gibt, voll mit Plastik. So, und genau das ist immer das Problem, weil man es halt nicht so direkt erkennt. Mhm. Und wenn wir jetzt anfangen, diese Dinge einzusammeln, kommen wir halt relativ schnell auf eine Zahl, die mich wiederum erschreckt, weil es halt auch in Deutschland existiert dieses Problem und tatsächlich auch ein wirklich lokales Problem ist.
Ich habe gelesen irgendwie, dass es jetzt so ganz neue Studien gibt, dass die 10 größten Flüsse, die wohl den Hauptanteil von Plastik ins Wasser schwemmen, die meisten davon liegen eigentlich in Asien und sind ja jetzt nicht unbedingt so kleine Flüsse, die man vielleicht jetzt von seiner eigenen Umgebung kennt. Also bei mir in der Nähe läuft auch so ein kleiner Fluss, wo wir ab und zu paddeln gehen und so, aber da ist es ja genau, wie du beschrieben hast, da hat man ja eher das Gefühl, das ist sauber, das ist schöne Natur. Wo ist denn hier das Plastik?
Ja.
Und ja, da ist ja vielleicht ganz spannend die Frage, wenn ihr dann so paddeln geht, was zieht ihr denn da eigentlich alles aus den Flüssen raus? Wie viel ist das so, was ihr dann da findet?
Also wir gehen auf Flüssen paddeln, also wir organisieren sogenannte Cleanup-Events und fahren in der Regel einen Streckenabschnitt von 6 Kilometern. Mhm. Je nachdem, wie breit der Fluss ist, welche Strömungsgeschwindigkeit dieser Fluss hat oder wie schmal der Fluss ist, haben wir ungefähr 20 Helfer. Mhm. Wenn dieser Flussabschnitt länger wird, also wenn wir es halt aufteilen, wird es natürlich deutlich mehr. Manchmal haben wir auch Landtrupps dazu. Und dann kommen diese Menschen, wollen mit uns aufs Wasser gehen, wir paddeln los, sie werden eingewiesen und sie schauen dann so, oh, da liegt was und da liegt was und sammeln das dann ein und dann finden sie hier was. Manchmal ist es auch so, dass man sagt, oh, guck mal, was ich hier gefunden habe, ne? Das ist total verrückt. Wenn wir dann am Ende diese Strecke gefahren sind oder auch zwischendurch, sagen die Menschen, oh, hier ist ja gar nicht so viel Müll, wie wir gedacht haben. Mhm. Und aber nach so 2-3 Kilometern merken sie plötzlich, das Boot wird immer voller. Mhm. Und am Ende kommen dann die Boote alle zusammen, wir schütten alle diesen Müll auf einen Haufen und im Schnitt, wir haben es ausgerechnet, sammeln wir ungefähr 500 Kilo auf 6 Kilometer.
Das ist krass viel.
Ja. Bei Niedrigwasser.
Ja.
Und direkt nach dem Hochwasser kommen wir auch schon mal auf eine Tonne in Deutschland. Und das ist nicht irgendwo weit weg, irgendwo in Asien, wo man sagt, okay, das ist einer der 10 verschmutzesten Flüsse. Nein, das ist ein lokales Problem in Deutschland, ob das die Mosel ist, ob das der Rhein ist, ob das an der Elbe ist oder Kleinstflüsse wie die Lahn oder andere regionale Flüsse. Wir finden überall das gleiche Problem.
Wie gelangt dann das, was ihr da findet, da rein? Ist es so, dass das wirklich was ist, was Leute unachtsam wegschmeißen? Oder hast du dich da schon näher mit beschäftigt, woher genau das kommt, was ihr da findet? Oder lässt sich das von dem, was ihr da findet, auch ableiten?
Man kann es leider nicht sagen, es ist das eine Problem. Ja. Es sind ganz viele kleine Probleme. Es ist die Zigarette, die hier fallen gelassen wird. Es ist der Kaffee-to-go-Becher, der irgendwie fallen gelassen wird. Es ist eine PET-Flasche, die irgendwie rumfliegt. Es ist der gelbe Sack, der irgendwie mikroskopisch hauchdünn ist, der aufplatzt, gerade so bei Sturm, durch die Gegend fliegt, Autos drüber fahren. Der ganze Müll quasi über die Straßen fliegt, in kleinere Bäche wandert, dann über die kleinen Bäche in die größeren Flüsse. Es gibt Stellen, wo Menschen illegal ihren Müll abladen, direkt am Fluss. Also man kann es wirklich nicht auf dieses eine festlegen.
Also es ist eher so die Summe von so kleinen Dingen,
genau,
wo man alleine denkt, naja, ist jetzt schon nicht so schlimm.
Genau,
gerade so
dieser eine Kaffee-to-go-Becher, wenn ich den jetzt hier wegschmeiße, das interessiert ja keinen. Ne?
Ja.
Aber genau das ist das Problem.
Ja.
Das denken halt Millionen von Menschen. Das ist das.
Ja.
Das ist
es. Wann bist du denn auf die Idee gekommen und wie, dass du da gemerkt hast, du willst da irgendwie was machen? Und wie dann eben, wieso dann das Clean River Project?
Ich bin von Kind auf meerbezogenes Kind, mehr unter Wasser als über dem Wasser. Wir haben direkt einen Fluss vor der Haustür und ich dachte mir, irgendwas musst du jetzt mit dem Fluss machen. Ich wohne halt nicht in Hamburg oder ich wohne nicht irgendwo am Meer. Was kannst du tun? Und bin dann über diesen Weg zu einem Kanuverein gekommen und habe mich mal in so ein Boot reingesetzt. Und es schwamm überall immer irgendwas rum. Und anfangs war es ein Fußball, der da war, direkt beim ersten Schnupperkurs damals. Und den haben wir dann mitgenommen. Da haben wir ein bisschen damit hin und her geworfen, so aus Spaß halt. Irgendwann habe ich mir dann ein eigenes Boot gekauft und bin dann vor der Haustür auf der Mosel rumgefahren und habe dann relativ schnell gemerkt, oh, hier so nach dem Hochwasser, da gibt es so Stellen, da sammelt sich der ganze Müll an und es ist richtig viel. Dann habe ich das mal eingesammelt und habe dann überlegt, was kannst du tun? Und habe dann als Fotodesigner überlegt, okay, du überlegst jetzt mal, wie kannst du den Menschen das nahe bringen? Im Prinzip habe ich dann einfach nur die Perspektive gewechselt, weil den Müll, so wie er in der Natur lag, das kennt jeder. Das hat jeder schon 100 Mal gesehen. Und dann habe ich diesen Müll inszeniert, habe ihn fotografiert mit einem bestimmten Lichtkonzept, relativ simpel, und habe das gezeigt. Und ab da war es dann plötzlich so, boah, was ist denn das gefunden? Was ist denn das für ein verrücktes Zeug, was du da gezeigt hast? Und Leute wurden plötzlich neugierig und haben nachgefragt. Und ich sagte, ja, das war direkt hier auf unserer Haustür. Ich war 2 Stunden paddeln und das ist die Menge. Und dann so, wie in 2 Stunden? Ich so, ja, das ist in 2 Stunden zusammengekommen. Ohne aus dem Boot aufzusteigen, einfach nur mal am Ufer entlang paddeln, ein bisschen was mitnehmen, was dort ist. Und das hat die Leute bewegt.
Und du hast das erst alleine gemacht? Also so für
dich? Genau, ja. Also das Ganze hat vor 8 Jahren begonnen. Dann habe ich mir halt so eine Facebook-Seite gebastelt und ein WordPress-Profil und habe dann anfangs gezeigt, wie der Müll so in der Natur liegt. Aber wie gesagt, das hat niemand interessiert.
Ja. Yes. Also das sind ja auch Bilder, die sieht man irgendwie gefühlt ständig und ich glaube, das kann man dann halt auch irgendwann ausblenden.
Ja. Ne? Erst als ich diese Einzelgegenstände mal, ich sag mal, porträtiert habe, haben Leute nachgefragt, weil das halt auch so skurril aussah.
Ja, ja, genau. Also wie arrangierst du denn dann die Fotos? Vielleicht kannst du das versuchen, ein bisschen zu beschreiben. Wir sind ja leider nicht visuell, sondern nur Ton.
Nee, kein Problem.
Dass man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann.
Manche sind sehr plakativ. Also es ist sehr plakativ. Auf weißem Hintergrund immer aus der Vogelperspektive. Mhm. Und manche Dinge sind wirklich so, wie sie gefunden sind. Gegenstände wie eine alte Schreibmaschine, die vielleicht mal einen Designpreis gewonnen hat in den 60er Jahren oder 40er Jahren, wann auch immer, das weiß ich ja nicht.
Eine alte Schreibmaschine aus dem Fluss gezogen.
Ja. Und ja. Die Tasten sind krumm, vielleicht fehlt eine, es ist so wie so ein Lost Places-Foto im Endeffekt, aber es ist sehr steril, aber trotzdem interessant. Und manche Dinge sind aber auch arrangiert, dass ich halt Gegenstände miteinander kombiniere, wie eine alte blaue Folie, riesenblaue Folie, die ich dann drehe, noch eine andere Folie hinzufüge oder halt so ein Trageband von einer alten Plastiktüte noch hinzufüge und das Gesamte ergibt dann einen Blauwal.
Wo kann man die Bilder sehen? Also ihr habt ja auch einen Instagram-Kanal.
Genau, wir haben einen Instagram-Kanal. Auch in diesem Jahr wird es wieder Ausstellungen geben. Also die Fotoausstellung ist großformatig. Wir haben 24 großformatige Fotografien, die immer wieder auf Reisen sind. Also in den letzten Jahren waren wir halt in großen Städten. Ludwigshafen ist eigentlich eher noch eine Dauerausstellung bei uns. Das sind 24 Bilder, die an den Wänden hängen und im Wasser schwimmen, in einem ehemaligen Schwimmbad.
Wie ist denn das Projekt so gewachsen? Also von du gehst auf Paddeltour und machst dann Fotos daraus, bis jetzt, dass ihr halt dann die Clean-Up-Tour, Touren bei euch in der Gegend und auch woanders irgendwie organisiert und große Ausstellungen macht. Das ist ja schon eigentlich ganz eine tolle Entwicklung.
Ja, tatsächlich hat es mit mir begonnen, habe ich ins Boot gesetzt und bin damals auch bis zur Nordsee gepaddelt, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Dann ist es in die Presse gewandert, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Im letzten Jahr haben wir eine große Clean-Up-Tour gestartet und ich bin von Koblenz bis nach Berlin gepaddelt. Wir haben das über einen Live-Blog veröffentlicht. Wir hatten mobile Teile der Ausstellung dabei, die dann gezeigt wurde. Und wir haben auf dieser Strecke 7 Clean-Up-Events veranstaltet in großen Städten entlang dieser Strecke. Und es kommen immer mehr Menschen dazu und haben über diesen Weg im letzten Jahr insgesamt 75.000 Liter Müll gesammelt.
Das ist echt so viel. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, da würde ich auch total gerne mitmachen, wie kommt man denn dann eigentlich zu euch, dass man dann mit euch paddeln kann und mit euch Müll sammeln kann? Und wie lang sind dann solche Touren und was passiert dann da auch?
Wir versuchen das in der Regel am Wochenende zu machen. Ja. Es gibt auch mal Termine in der Woche, aber die sind eher mit Unternehmen meistens. Am Wochenende sind öffentliche Cleanup-Events, die immer wieder auf unserer Webseite veröffentlicht werden, cleanriverproject.de oder halt über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook und so weiter. In manchen Städten haben wir externe Anmeldeplattformen. Das funktioniert ganz gut und man kann sich dort anmelden und mithelfen einfach. In der Regel sind wir so 4 Stunden unterwegs.
Wie viele Leute sind da ungefähr dann mit dran beteiligt? Also mit wie vielen paddelt ihr dann da über so einen Fluss?
Wir teilen das immer auf in Fußgruppen und River Cleaner, die auf dem Wasser sind. Wie gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, das auf mehrere Abschnitte zu verteilen, schicken wir immer so 20 Personen quasi aufs Wasser.
Wenn man da Fahrräder, Mülltonnen, was weiß ich, also wirklich so Riesendinger, die ja nicht einfach nur wie das, worüber wir uns gerade unterhalten, mal vielleicht unachtsam weggeschnippt werden wie eine Zigarettenkippe oder so, was ja auch nicht gut ist, aber was man noch nachvollziehen kann in dem Sinne, dass man halt nicht immer sich seiner Handlung die ganze Zeit bewusst ist. Was denkt man da, wenn man irgendwie sowas sieht? Also wirst du dann wütend oder ist das schon so?
Naja, also letztendlich wütend macht es mich nicht. Mich motiviert es eher, weiterzuarbeiten, weil es kommen immer so viele Menschen hinzu und die haben so viel Spaß, mit uns auf dem Wasser zu sein und gehen mit einem Lächeln nach Hause und sagen, oh, ich habe heute was Gutes getan. Und das ist halt eher so die Motivation daran, weiterzuarbeiten.
Glaubst du, dass man da so sehr beim Verbraucher ansetzen muss, beim Mensch als Einzelnen? Oder glaubst du, dass man eigentlich eher auch so ein bisschen mehr noch die Unternehmen in die Pflicht nehmen sollte, dass man diesen Krempel eigentlich gar nicht erst produziert? Oder ist es vielleicht eine Kombination aus beidem?
Es ist viel mehr als eine Kombination als das, was du gerade gesagt hast. Es ist nicht nur, klar, jeder kann versuchen, etwas zu tun. Ich selber merke, dass es total schwer ist, zu reduzieren. Also selber zu reduzieren und weniger zu haben und weniger zu machen, das haben wir vor für die Zukunft. Da arbeiten meine Frau und ich auch schon ziemlich lange dran. Aber tatsächlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ist natürlich auch sehr bequem. Und auch wenn man im Supermarkt ist und diese ganzen vielen tollen bunten Sachen sieht und die Kinder davor stehen und sagen, oh Papa, guck mal, das hier, das hätte ich auch gerne und so. Und ich denke dann so, man kann es nicht auf diesen einen Punkt beziehen. Es sind tausende von Stellschrauben. Es sind die Unternehmen, die was ändern müssen. Es ist der Mensch, der selber was ändern muss. Und. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen was tut, dann schaffen wir das auch insgesamt. Und auch Plastik zu verteufeln ist wahrscheinlich auch der falsche Weg. Weil es gibt tatsächlich viele Dinge, die einem auch den Alltag, sage ich mal, etwas leichter machen. Mein Boot zum Beispiel ist auch aus Plastik.
Ja.
Ja? Ich meine, wenn wir jetzt alle anfangen, irgendwie alles wegzuschmeißen und sagen, nee, wir wollen gar kein Plastik mehr, stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Damit würden wir einen mega Berg von Müll plötzlich noch zusätzlich produzieren. Ich finde es super, dass es ganz viele Alternativen gibt und Angebote. Und dadurch, dass ich das jetzt seit 8 Jahren schon mache, merkt man einfach, dass wir uns darüber Gedanken machen. Weil vor 8 Jahren hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Es hat niemand interessiert. Wirklich.
Ja, das finde ich jetzt nämlich auch eine spannende Frage. Das ist ja wirklich schon eine richtig lange Zeitspanne. Und es ist ja, ich habe auch das Gefühl, also so heiß wie jetzt in den letzten 2, 3 Jahren wurde ja noch nie darüber diskutiert. Ja. Was sind da eigentlich, was sind das für konkrete Veränderungen irgendwie, die du merkst? Sind es mehr Leute, die zu dir kommen und dich darauf ansprechen? Oder generell, wenn du mit Leuten kommunizierst, mit anderen Menschen, wie man sich dem Thema nähert? Was sind das für Veränderungen, die du in den 8 Jahren erkennen konntest?
Als ich vor 8 Jahren bei mir vor der Haustür gepaddelt bin, hatte jede Menge Kisten dabei, wo ich meinen ganzen Müll reingepackt habe. Und da stand ein Mann am Ufer und sagte, na, was machst du denn da? Da sagte ich, ja, ich sammle hier den Müll anderer Leute ein. Und er sagte so, jeder hat so seine Hobbys, ne?
Ja.
Heute ist es so, dann schauen sie und machen so. Hey, cool, dass ihr das macht und so, super gut.
Also sie halten einen nicht mehr für verrückt, sondern genau, unterstützen.
Man wird nicht mehr für verrückt gehalten. Und auch dieser Mensch, der das damals gesagt hat, den habe ich jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal wieder getroffen. Und der sagte so, boah, Stefan, das ist ja total, also wir kennen uns tatsächlich auch.
Ja.
Er sagte so, Stefan, das ist total verrückt, was aus diesem Projekt geworden ist. Das ist ja mega gut.
Jetzt ist ja mit deinem Projekt, machst du ja wirklich so aktiv was. Also du zeigst ja Menschen, so kann man das anders machen, was ich eigentlich immer einen ganz schönen Weg finde, um zu animieren. Hast du da manchmal das Gefühl, wenn du dich ja mit anderen unterhältst, jetzt muss ich aber zu allen sagen, macht was, tut was? Oder kannst du dich da auch zurückhalten in Diskussionen? Wie gehst du da so im Alltäglichen um andere Menschen vielleicht auch so ein bisschen in deinem Umfeld zu motivieren?
Wenn wir zu diesen Cleanup-Events fahren und auch Menschen dann dorthin kommen und man merkt richtig, die wollen sich austauschen. Auch wenn ich damit den Leuten ins Gespräch komme, sie sind manchmal so wie endlich passiert mal was. Wir haben das schon alle registriert, schon seit Jahren. Jetzt sind wir da und wenn die dann zu uns kommen und mit uns reden, passiert ein richtig reger Austausch. Irgendwie sind alle auf der Suche nach Lösungen. Das ist eigentlich das, was das Clean River Project ist. Mhm. Also wir sind so Impulsgeber. Mhm. So fühlen wir uns auch ganz oft.
Ich frage mich ganz oft, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, warum ich überhaupt so viele Leute mit so einem Kaffee-to-go-Becher in der Hand sehe. Ne?
Ja.
Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du schüttest dir das mittlerweile in so einen kleinen Thermosbecher, nimmst das selber mit. Ich persönlich stehe extra eher auf, damit ich mir zu Hause in Ruhe einen Kaffee trinken kann. Gut, das ist ja aber auch so eine, will man jetzt 10 Minuten eher aufstehen, Frage. Ich denke da manchmal, ich würde mir die Leute am liebsten nehmen und sagen, nimm das doch nicht mit, das muss man doch irgendwie verstehen, verdammt noch ein. Und das kann man ja natürlich nicht machen, weil ich persönlich reagiere auf Druck auch eher mit dem Gegenteil.
Ja.
Das ist jetzt gar keine konkrete Frage, sondern einfach nur ein Gedankenwusel jetzt hier gerade von mir, weil ich finde, vielleicht geht es sehr ähnlich. Ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, jetzt muss man da mal auf den Tisch hauen und dann muss man den Leuten verbieten, diesen Kaffeebecher überhaupt mitzunehmen, dass er überhaupt produziert wird. Und naja, es muss ja jeder schon irgendwie selber darauf kommen, weil wenn ich das nicht will, wenn ich es einfach nur verbiete, dann passiert ja keine Änderung im Kopf. So.
Ja.
Ich finde das so ein ganz weites, schwieriges Feld.
Ich muss immer an meine Mama denken, wenn es um Kaffee-to-go-Becher geht, weil meine Mama mal gesagt hat, ich kann es gar nicht verstehen, dass man Kaffee im Gehen trinken muss.
Ja,
und dann habe ich gesagt, ja, du hast eigentlich recht. Es ist viel schöner, sich ins Kaffee zu setzen, eine Tasse zu haben und dann rumzuschauen und die Leute beim Spazieren zu beobachten und dabei Kaffee zu trinken. Das ist viel schöner, als im Gehen an der Ampel irgendwie noch schnell den Kaffee runterzujagen, bevor ich ins Büro muss.
Ich finde, und da möchte ich jetzt hier mal appellieren, ich finde, wir brauchen viel mehr, in Spanien oder in Italien hat man ja immer diese Stehbars, an denen man einfach so vorbeigehen kann und dann braucht man da ja auch gar nicht lange. Man kriegt auch total schnell seinen Espresso oder Cappuccino und dann man muss ja nicht immer Stunden aus dem Fenster schauen, um den zu trinken, sondern wenn man den jetzt will, kann man den da genießen und dann geht man aber auch gleich weiter. Ja, ich finde, man braucht so mehr von diesen kleinen Cafés, die einem vielleicht auch den Inhabern nicht ein Heidengeld an Miete kosten, damit man das wirklich auch so anbieten kann. Brauchen wir. aber gut, Kaffee to go sind ja so viele Sachen.
Genau, es ist wie gesagt, ob das jetzt Plastikflaschen sind oder nicht.
Vielleicht können wir das ja einfach unser ganzes Gespräch so abrunden. Naja, vielleicht hast du ja irgendwie einen Tipp für unsere Zuhörer jetzt, die sagen, naja gut, jetzt immer paddeln gehen ist nicht so meins. Vielleicht möchte ich mich jetzt auch nicht zwingend dann deshalb bei so einem Clean-up-Projekt, was auf dem Wasser stattfindet, beteiligen. Wie kann ich denn ohne Mühe, dass wir jetzt einfach so die Herausforderung auch niedrig halten, trotzdem in meinem Alltag irgendwie gucken, dass ich vielleicht auch aufmerksam auf Müll achte oder vielleicht so ein bisschen was verändere?
Ich glaube, man sollte nicht zwanghaft damit umgehen. Also ich muss jetzt plastikfrei werden oder ich muss jetzt das machen oder ich muss jetzt das machen. Es wäre schön, wenn es einfacher wäre, dass es so aus dem Bauch rauskommt und man halt versucht einfach jeden Tag etwas weniger zu machen oder mal auch sich manchmal hin und hinterfragt, kaufe ich das jetzt? Brauche ich das wirklich? Oder benutze ich jetzt dieses eine Produkt vielleicht einfach öfters? Mhm. Das sind so Sachen, die ich halt selber mache. Ich glaube, dass wenn wir alle daran arbeiten, diesen wunderschönen Planeten einfach mehr zu respektieren, dann können wir das auch schaffen.
Das ist so ein wunderschöner Schlusssatz, Stefan. Vielen Dank, dass du heute da warst. Mir hat das Gespräch ganz viel Spaß gemacht. Und magst du noch mal einmal ganz kurz sagen, wenn jetzt unsere Hörer auch Lust haben, zu gucken, wann ihr das nächste Mal auf Tour geht und ob vielleicht ein Fluss in der Nähe dabei ist, wo man sich das angucken kann. Also wie lautet eure URL im Internet und vielleicht auch unter welchem Namen man euch genau bei Instagram findet?
Also wir sind das Clean River Project. Und wir sind da natürlich auch auf unserer Webseite verlinkt in alle Bereiche, also Instagram, cleanriverproject.de und auch Facebook natürlich. Wer Lust hat, mit uns auf dem Wasser oder am Flussufer Müll zu sammeln, ist jederzeit willkommen. Die Termine stehen immer auf unserer Webseite und in diesem Jahr werden wir mit Sicherheit auch nach Hamburg kommen, weil wir gerade an einer Cleanup-Tournee arbeiten.
Wunderbar. Ich werde auf jeden Fall danach Ausschau halten. Ihr, liebe Hörer, hoffentlich auch. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal für heute und freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr noch mehr tolle Ideen für eine bessere Welt für mich habt, dann schreibt mir gerne an podcast@hügge-magazin.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst ganz, 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 ganz viele Sternchen und eine gute Bewertung. Gerne auch eine schlechte, in der ihr uns dann aber bitte sagt, was wir besser machen können. Wir freuen uns immer über positive Kritik. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dankeschön. Tschüss, Hamburg.